Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es ist Sommer, es ist heiß und vielleicht nicht unbedingt die beste Zeit, sich in einer Bibliothek zu vergraben. Oder doch? Gerade? Denn inzwischen sehen die Bücherburgen ja doch ziemlich anders aus als früher. Eine ganze Generation neuer Bibliotheken ist am Entstehen oder schon da mit ganz anderen Atmosphären als innerstädtische soziale Räume mit vielen Möglichkeiten und Angebote fürs Publikum. Wir haben uns deshalb eine kleine Sommerreihe ausgedacht, hier in der Lesart, über die Bibliothek der Zukunft. Und zum Auftakt haben wir eine ganz bewährte Kraft zu uns geholt, Nikolaus Bernau. Er ist vielfach bekannt in unserem Programm als Architekturexperte, Kritiker, der außerdem den Journalistenpreis des Deutschen Bibliothekarverbands erhalten hat. Und heute hören wir ihn als erklärten Bibliotheksfan. Er ist im Studio. Hallo, Herr Bernau.
Hallo.
Über Jahre wurde ja auch oft behauptet, das Internet würde die Bibliothekskultur zerstören. Und jetzt gibt es einen regelrechten Bibliotheksboom, wie man allerorten vermerkt. Woher kommt er denn?
Ja, liegt unter anderem am Internet, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Es gab ja wirklich skurrilste Aufsätze, so um 2000 rum. Wir bauen überhaupt nur noch große Bibliothekssäle, damit irgendwie die Politiker repräsentieren können. Und eigentlich brauchen wir das alles gar nicht mehr. Und dann hat sich spätestens in der Covid-19-Krise herausgestellt, wie ungeheuer notwendig wirklich vor allem öffentliche Bibliotheken sind. Wir reden jetzt vor allem mal über öffentliche Bibliotheken, nicht über wissenschaftliche Bibliotheken der Universitäten und die großen Forschungsbibliotheken. Die wurden nämlich in den letzten 20, 30 Jahren sehr gut ausgebaut, während es da doch für die öffentlichen Bibliotheken teilweise richtig schlimm aussah. Also vor allen Dingen in Deutschland. Also öffentliche Bibliotheken wurden hier im Grunde genommen seit den 1980er Jahren ganz, ganz schlimm behandelt. Und das ändert sich gerade mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Man kann das unter anderem an der gerade eröffneten neuen Stadtbibliothek von Jena sehen. Mitten in der Stadt, neben einer Ruine eines Klosters gebaut. Wirklich vorzüglich ausgestattet. Eine vernünftige Architektur. So ein Ort, wo sich die ganze Stadt zusammentreffen kann. Und das ist eigentlich das Wesentliche, was diese neuen Bibliotheksarchitekturen auszeichnet. Es sind Bauten, in denen es nicht nur um Bücherspeicher geht. Ganz im Gegenteil, Bücherspeicher werden oft ganz in den Keller versenkt. Und es ist ein absolut internationales Phänomen. Also nicht nur in den reichen westlichen Staaten, sondern auch gerade in China, in Ostasien insgesamt überhaupt, in Südafrika, in ganz Südamerika mit ganz großer Begeisterung und vor allem auch in Nordamerika.
Aber es ist interessant, dass also jetzt nicht nur eine, so eine Sache der demokratischen Staaten des Westens ist, ne?
Nee, überhaupt gar nicht. Das hat auch einen ganz praktischen Grund. Bibliotheken sind zwar auf den ersten Blick oft sehr teure Instrumente. Also in Berlin beispielsweise plant man gerade für die Zentral- und Landesbibliothek, ja, das könnte etwa 600 Millionen kosten. Aber Bibliotheken sind erstens sehr langfristige Investitionen. Das heißt, die wirken, also wenn man einmal eine Bibliothek gebaut hat, funktioniert die eigentlich 120 Jahre im Großen und Ganzen. Da muss man dann umbauen und einbauen und alles Mögliche. Das ist das eine. Sie ist relativ billig. Sie ist vor allen Dingen billig im Betrieb und sie ist irrwitzig effizient in der Breitenbildung. Und alle Staaten wissen heute, wenn man wirtschaftlich Erfolg haben will, es geht um Wirtschaft, nicht etwa um Demokratie, dann muss man gut ausgebildete Leute haben. Und Bibliotheken sind eben auch ein Instrument, gerade in autokratischen Staaten oder totalitär organisierten, um Informationen zu filtern. Da kann man wunderbar genau sagen, was sollt ihr lernen und was sollt ihr nicht lernen. Also ich habe das selbst in Bibliotheken in Shanghai und in Suzhou gesehen, die wunderbar sind. Also ganz tolle Architekturen. Ja, und da geht man rein und hat irgendwie das Gefühl, die Welt hört an der chinesischen Staatsgrenze auf. Ja, so ist natürlich eigentlich eine öffentliche Bibliothek nicht gedacht. Aber dazu dient sie auch und die Leute können dort großartig lernen.
Und jetzt, wie kommt denn das Internet ins Spiel? Sie sagten schon vorhin, der Bibliotheksboom liegt auch am Internet. Also er hat es nicht gekillt, sondern er hat ihn erzeugt.
Erzeugt mit, sagen wir es mal so, ja. Also ganz wichtig war zweifellos diese Breitenbildungsfrage, dass wir alle vor der Problem stehen. Wir müssen die Gesellschaften besser ausbilden, merkt man gerade in Deutschland. Aber es ist zweifellos auch so, das Internet, das Handy, alle in digitalen Sachen vereinsamen, extrem oft. Das haben wir auch in der Covid-19-Krise gelernt. Die Leute sitzen ständig nur vor ihrem Bildschirm und haben keinerlei Kontakt mehr. Der Mensch ist aber ein Kontaktwesen. Wir brauchen Diskussion. Das ist, bis auf ganz wenige Menschen, ist das lebensnotwendig. Und das bieten Bibliotheken. Und gerade öffentliche Bibliotheken haben sich in den letzten 20 Jahren völlig neu aufgestellt. Sie sind eben nicht mehr das Haus des Buches, sondern sie sind, was früher ja sogar Titel für Bibliotheken war oft, oder Büchereien, wie es im Deutschen hieß, sondern sie sind Orte des Zusammenkommens, bis hin dazu, dass zum Beispiel die neue öffentliche Bibliothek von Helsinki, also die Zentrale des Bibliothekswesens dort, die hat einfach mal Werkstätten mit drin, wo man basteln kann, wo man arbeiten kann, wo sich Leute treffen können für einen Club, wo man große Vorträgssäle hat, etc. Ja, das heißt, es sind wirklich Orte des Zusammenkommens geworden.
Gibt es da eigentlich historische Vorbilder? Sie sind ja ein Kenner der gesamten Bibliotheksarchitekturgeschichte.
Nein, nicht der gesamten, aber man strengt sich an. Nee, aber es gibt tatsächlich sehr große Vorbilder und die finden sich vor allem im angelsächsischen Bereich. 1850 hat Großbritannien die sogenannte Library Bill verkündet. Damit war es möglich für die Kommunen staatliche Gelder zu bekommen, wenn sie öffentliche Bibliotheken gründen. Das war ein ganz wichtiges Gesetz, weil es nämlich den Kommunen ermöglicht hat, solche Neubauten herzustellen, die dann oft übrigens verbunden wurden mit, und es gab wortwörtlich tausende solcher Neubauten, vor allem in Großbritannien, aber auch in den Kolonien, in den Dominions, also Australien oder Neuseeland oder Indien, in Südafrika. Diese Bauten wurden oft verbunden mit Kunstgalerien, weil der Kunst und dem Lesen wurde der gleiche soziale Status zugemessen. Und die neueste Folge davon, oder nicht die neueste, aber mit die tollste davon, ist das Centre Pompidou in Paris. Denn das ist ja keineswegs nur ein Museum, als dass es Touristen meistens wahrnehmen. Es ist vor allem mal das Zentrum des öffentlichen Bibliothekswesens von Paris mit zehntausenden Nutzern pro Tag. Deswegen ist das Centre Pompidou so toll. Nicht wegen der Museen, sondern wegen der Bibliothek.
Eine Frage habe ich noch, Herr Bernau, wenn also diese Nachfrage, dieser Boom jetzt so existent ist, gibt es eigentlich international übergreifende architektonische Methoden für Bibliotheken, sozusagen auf diese gestiegene Nachfrage zu reagieren?
Also sehr auffällig ist, dass man doch versucht, große Hallen zu bauen. Also in Linköping zum Beispiel in Schweden, Skandinavien ist überhaupt absolut zentral für den gesamten Bibliotheksneubau-Boom, wenn man so will. Ohne Skandinavien können wir uns das gar nicht denken. In Linköping hat man einfach eine riesige Halle gebaut und dann alles reingestellt. Also Offenheit ist sehr wichtig. Das heißt, dass man die Nutzungen auch ändern kann, weil die Bibliotheken auch gesehen haben, diese kleinen Schachtelräume, die funktionieren einfach nicht mehr. Wir müssen uns viel, viel schneller anpassen, weil die Gesellschaften die sich so schnell ändern. Und ganz klar, viel Licht, stadtzentral, das ist ganz, ganz wichtig, gut erreichbar für alle, vor allem auch für die Bevölkerungsteile, die man so als bildungsfern bezeichnete. Von Migranten angefangen bis zu Leuten, die nicht so gut ausgebildete Eltern haben, weil Bibliotheken der freie Ort sind. Das ist der Ort, wo man hingehen kann und sich nicht schämen muss, etwas nicht zu wissen. Sie sind ja dazu da, dass man etwas lernen kann. Und das ist der zentrale auch die zentrale architektonische Aufgabe, was man übrigens jetzt wieder auch in Jena wirklich toll sehen kann. Die haben das, finde ich, ganz, ganz interessant und ja, sehr spannend auch gelöst. Und das wird die große Aufgabe sein, zum Beispiel für Berlin, wenn es kommt und die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands, eine der größten der Welt, endlich ein vernünftiges Haus bekommt, nachdem sie jetzt 70 Jahre im bisherigen Haus drin ist.
Danke, Nikolaus Bernau, über die Bibliothek der Zukunft, unsere Sommerreihe hier in der Lesart, diese und die nächste Woche. Morgen setzen wir sie schon fort und gucken dann mal genauer nach Oslo.